Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Diagnose Zukunft, dem Podcast für künstliche Intelligenz im Gesundheitswesen. Heute habe ich Fabio Schmidberger bei mir als Gast, Gründer von Voice. Fabio hat mit seinem Team eine App gebaut, die mit Hilfe von künstlicher Intelligenz die Dokumentation in der Pflege vereinfacht. Fabio, ich freue mich super, dass du hier bist.
Ja, danke dir, Max. Vielen Dank auch für die Einladung. Super spannend.
Stell dich gerne doch einfach nochmal selber vor in deinen eigenen Worten und erklär uns dann gleich auch ein bisschen, was ihr mit Voice eigentlich macht.
Ja, ich bin der Fabio. Ich bin in der Co-Founder- und CEO-Rolle bei Voice und habe Voice mit meinem eineigen Zwillingsbruder Marcel und einem Studienkollegen, während wir noch in der Uni waren, gegründet. Wir hatten damals die Situation, dass mein Opa in ein Pflegeheim umgezogen ist. Und da haben sich die Pflegekräfte mit einem Kugelschreiber auf den Handrücken Doku geschrieben, um es dann am Schichtende am PC wieder einzutippen. Das war so während der Uni quasi in einem Moment, wo wir gesagt haben, hey, das ist doch irgendwas Cooles, da können wir auch ein Projekt schon im Uni-Kontext, ein Prototypen, was Cooles bauen, das vielleicht auch dann praktische Anwendungen hat. Ja, und inzwischen sind es jetzt über 600 Pflegeeinrichtungen, die damit arbeiten und die Doku einfach am Handy einsprechen, statt tatsächlich am PC einzutippen.
Und wenn wir jetzt über Sprachdokumentation sprechen, es gibt ja verschiedene Arten und Weisen. Du hast jetzt gerade so eine Art Diktiervorgang beschrieben. Es gibt auch sozusagen Ansätze, wo man einfach Gespräche natürlich aufnimmt. Kannst du da uns noch ein bisschen mehr erzählen, wie das Ganze in der Praxis funktioniert und welche Use Cases ihr da seht?
Ja. Also man muss immer drauf aufpassen, dass natürlich so das Werkzeug, das Medium auch bei Spracherkennung oder anderen Tools, dass sich das immer in den Arbeitsablauf von den Pflegekräften entsprechend mit rein integriert. Technisch gibt's da von uns drei verschiedene Konzepte. Das eine ist, wie du es angesprochen hast, schon dieser Ambient-Modus. Das ist immer dann, wenn ich als Pflegekraft mich mal mit meinem Patienten oder Bewohnenden austausche und daraus Informationen extrahieren will. Der zweite Teil ist dann der Quasi-Modus, wo ich per Direktauslöser, also ich drücke einen Knopf auf dem Display, ich spreche rein und löse damit die Spracheingabe aus. Und so der dritte Modus, den nennen wir den freihändigen Modus. So wie man es von Alexa und Siri kennt, kann ich eben die Spracheingabe mit auslösen. Und das ist für den Endanwender so ein bisschen intransparent, in Anführungszeichen, was dahinter wirklich steht. Ich arbeite einfach damit so, wie ich es gerade brauche und habe dann jedes dieser Medien sozusagen für mich zur Verfügung. Und damit kann ich dann frei sprechen und die KI kümmert sich im Hintergrund drum, was soll eigentlich mit den Informationen passieren.
Und was sind so eure Erfahrungen aus der Praxis? Wie reagieren da Nutzerinnen und Nutzer drauf und was seht ihr als Impact auch von dem Ganzen?
Das ist super spannend, sich das in der Praxis genau anzugucken. Wir haben ja am Anfang auch ganz viel in den Pflegeeinrichtungen vor Ort begleitet und genau angeguckt, wie arbeiten die Pflegekräfte eigentlich auch mit Voice, aber auch ohne Voice, wenn sie in Einrichtungen, wo noch nicht Voice eingeführt wurde. Und man sieht das relativ stark, dass zu Beginn ist bei vielen eine quasi Spannung oder Interesse und Begeisterung da. Es gibt aber natürlich auch Leute, die haben ein bisschen Sorge, die sind quasi skeptisch, gerade die Personen, die quasi typischerweise nicht so digital affin sind oder auch die vielleicht kurz vor der Rente stehen. Und da ist immer so dieser Schulungsteil bei uns ein richtig spannender Moment, wo es dann immer wieder so Aha-Situationen auch für die Pflegekräfte gibt, die vielleicht teilweise ein bisschen widerwillig auch in die Schulung mit dazugekommen sind und sagt, hey, schon wieder ein neues Tool, neues Werkzeug. Und dann, also jetzt letztlich hatten wir eine Schulung, da wollte die Pflegekraft, die kurz vor Rente stand, nicht mehr das Smartphone zurück in den Schulungsraum abgeben, weil sie damit gleich weiter auf den Wohnbereich wollte und ihre Doku durchführen. Und das ist einfach eine schöne Sache zu sehen. Okay, egal in welcher Bandbreite man ist beim Personal und bei den Mitarbeitenden, es wird gut angenommen, wenn man es eben ordentlich begleitet und ordentlich unterstützt auch.
Seht ihr, dass es da am Anfang so einen Umstellungsmoment braucht, um irgendwie auch mental im Arbeitsmodell von dem Schriftlichen auf, ich mache alles per Sprache zu wechseln?
Ja, also total. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Und für Voice an der Stelle eigentlich auch so der, wie mit der Kern, wie Benefit, den wir, oder kein Vorteil, den wir für die Einrichtung mitbringen, ist die tatsächliche Prozessänderung in den Organisationen. Weil ich eben klar, ich kann weiterhin mit meinem bestehenden Prozess arbeiten und sagen, am Schichtende setzen sich alle Pflegekräfte ins Stationszimmer, jetzt tippt man es nicht mehr am Computer ein, sondern ich nehme das Handy raus und ich spreche es ein. Aber das ist halt nur quasi so halbe Miete gewissermaßen erreicht, halben Vorteil gewonnen. Der wirkliche Vorteil bei ganz vielen digitalen Tools ist, dass ich durch das neue Tool, das neue Medium, meinen internen Prozess, wie ich meine Arbeitsabläufe gestalte, den umbauen kann. Und das ist so der wichtige Aspekt bei Voice auch, weil wir dann nicht mehr gezwungen sind, am Schichtende, am PC im Stationszimmer zu tippen oder am Handy die Sachen zu erfassen, sondern ich kann während der Schicht, während ich mich um meine Bewohnenden kümmere, konstant im Bewohnerzimmer, im Patientenzimmer, je nachdem, welchem Setting ich bin, die Sachen direkt einsprechen und erfassen und habe damit eine zeitnahe, bewohnernahe, pflegenahe Dokumentation. Und das ist so der wichtige Aspekt und den schulen wir auch tatsächlich am intensivsten. Also der Großteil von unserer Schulung und auch von der Unterstützung, die wir unseren Kunden geben, ist gar nicht mal, wie löse ich die Spracheingabe ein und rede in ein Handy, weil das ist super einfach und intuitiv, aber wie stelle ich beispielsweise 1000, 2000 Mitarbeitenden in der Pflege darauf um, dass ich zeitnah und bewohnernah die Daten erfasse auf dem mobilen Endgerät, dass es per Spracheingabe möglich macht, und nicht mehr am Schichtende im PC. Und das ist halt eine super wichtige Transition, die auch die Einrichtung der Träger sich gemeinsam in der Umstellung mit bewusst sein muss und mit unterstützen muss.
Ich finde, das ist ein super spannender Punkt. Ich habe immer das Gefühl gehabt, häufig gibt es gerade im Gesundheitswesen die ungesunde Erwartungshaltung an Software, dass quasi mit der Einführung des Tools die Software oder der Digitalisierungsschritt sofort eben Ersparnisse, Veränderungen mit sich bringt, wenn eben, wie du gesagt hast, eigentlich ganz viel dann doch an der Prozessänderung liegt, die dadurch erst möglich wird. Gleichzeitig haben wir auch die Erfahrung gemacht, im Gesundheitswesen ist super viel auf Kante genäht. Ganz viele, ich kenne es jetzt mehr aus der Klinik als aus der Pflege, aber ganz viele Träger haben wenig Projektmanagementkapazitäten, wenig Prozesskapazitäten. Es gibt mittelgroße Krankenhäuser, die haben eigentlich niemanden, der sich da so richtig offiziell mit Prozessen beschäftigt. Ja. Wie genau geht ihr da vor, um in diesem anspruchsvollen Umfeld genau das möglich zu machen?
Ja, also man muss, glaube ich, auf Prozessseite quasi zwischen zwei Aspekten unterscheiden. Es gibt ganz viele Aspekte, da ist es richtig, dass die Träger, das Klinikum, das Pflegeeinrichtung mit ihrem Bestandsprozess weiterfahren will, weil der gut ist und weil der für die so passt. Und es gibt so ein paar Aspekte, da kann man dann Prozessänderungen durchführen. Die Teile, die Prozessänderungen brauchen, da haben wir so die feste Überzeugung, dass diese Beratung und Unterstützung in dieser Prozessumstellung, die muss schon auch von uns als dann Softwarehersteller und Anbieter kommen, weil wir natürlich die Erfahrungen über hunderte Einrichtungen sammeln konnten. Wie kann ich das am besten umstellen und durchsetzen und auch die Leute richtig abholen und mit unterstützen? Und was sind so die typischen Herausforderungen, die wir auch in der Praxis schon gesehen haben? Und da kommt nachher einfach ganz viel von uns. Und dafür haben wir eben unser quasi Customer Success, aber auch diese explizite Onboarding-Spezialisten, die diese Transition in den Organisationen zu dem neuen Arbeitsprozess auch mit unterstützen und begleiten.
Sehr spannend. Ich glaube, ja, wahrscheinlich geht's auch gar nicht anders. Wenn wir über KI sprechen, was ich super spannend finde, ich habe gerade erst aus den USA gelesen, innerhalb von 2 Jahren haben 50% aller Kliniken da die sogenannten Medical AI Scribes, also für medizinische Dokumentation, angeschafft, was, wenn man sich die Geschwindigkeit, die wir normalerweise in diesem Sektor haben, wirklich rasant ist, immer noch nicht schnell im Vergleich zu anderen AI-Produkten im Consumer-Bereich, die sich durchsetzen, aber für Kliniken phänomenal. Seht ihr ähnliche sozusagen Adaptionsraten auch hier in Deutschland oder sind wir immer noch zu langsam?
Naja, also es geht schon relativ schnell voran und das war auch was, das hat uns tatsächlich überrascht, wie schnell dann auch große Organisationen sich zu solchen Prozessumstellungen entscheiden können und auch entscheiden wollen. Wir haben da natürlich heute auch in dem Markt quasi große Herausforderungen von Fachkräftemangel über immer stärker wachsenden Bedarf auch nach pflegerischen Leistungen. Und damit gibt es keinen Weg drumherum. Also ich muss als Organisation meine Effizienz steigern. Ich muss als Organisation mit den heutigen Mitarbeitenden, den ich habe, morgen, übermorgen, in 2 Jahren, muss ich mehr an pflegerischer Leistung durchführen können. Und da quasi ist eben viel Bewusstsein auch in den Organisationen. Und wir haben jetzt über diese KI-Möglichkeit endlich den Punkt erreicht, wo man wirklich effizient die Prozesse umstellen kann und Verbesserungen erreichen, mehr Zeit gewinnen kann, der dann nicht mehr bei dem administrativen Arbeitsprozess anfällt, sondern tatsächlich für den Teil, der wirklich für alle Seiten wichtig ist, die Arbeit mit den Patienten, die Arbeit mit den Bewohnenden. Und das ist so der quasi große Schiff noch, die große Motivation, die wir in den Trägern sehen. Es geht gar nicht darum, quasi Stellen abzubauen, sondern ich habe unfassbar viele offene Stellen, die ich nicht füllen kann. Ne? Wie kann ich meine Mitarbeitenden enablen? Wie kann ich denen die Möglichkeit geben, so viel wie möglich ihre Arbeitszeit auf den Teil der Arbeit zu verwenden, den sie lieben? Das ist halt die Arbeit mit den Menschen und nicht die Arbeit mit dem Computer, weil sonst wäre man nicht in die Pflegebranche gegangen.
Absolut. Ist das vielleicht auch ein Grund, normalerweise, so kennen wir das auch aus dem Klinikum, früher hatte man immer auch natürlich so ein bisschen irrationale Angst auf der Ebene von Anwenderinnen und Anwendern, dass mit diesen Digitalisierungsschritten auch Jobs abgebaut werden. Würdest du sagen, dass das vielleicht in der Pflege gerade gar nicht so ein aktuelles Thema ist, auch einfach weil der Mangel an Fachkräften so groß ist?
Also das ist was, das bei uns die Kunden gar nicht groß beschäftigt. Also die haben da auch keine Sorgen davon. Es ist natürlich immer was, das man auch quasi mit der Mitarbeitendenvertretung entsprechend klarstellt, auch als aus Management-Sicht dann von dem Betreiber. Aber es gibt da ja auch klare gesetzliche Vorgaben für die Personalschlüssel. Und damit ist es gar nicht quasi möglich und auch nie das Ziel von den Betreibern, sondern es geht eigentlich immer darum, ich möchte die Pflegequalität verbessern, ich möchte die Doku-Qualität verbessern, um mehr Prüfsicherheit auch zu erreichen. Und ich möchte am Ende auch die Mitarbeitenden entsprechend entlasten, denen mal ein bisschen mehr Zeit auch zum Durchatmen geben und eben auch, um mal wirklich quasi ein bisschen tiefer mit den Bewohnenden und Klienten zusammenarbeiten zu können.
Um ein bisschen Blick in die Zukunft zu wagen, das Ganze fängt jetzt mit Dokumentation an. Glaubst du, es gibt ein paar Jahre down the road eigentlich noch überhaupt das klassische Interface, so wie wir das heute kennen? Oder glaubst du, es wird sich noch viel mehr auf so eine Sprachabstraktionsebene bewegen, auch in B2B-Software.
Dieser ganze Spracherkennungsbereich ist ja super spannend und ich finde das eine echte Potenzialverschwendung heute, dass Spracherkennung in meisten Fällen für irgendwie Küchentimer und um eine Spotify-Playlist auszulösen genutzt wird. Und in diesem B2B-Bereich kann man da so viel Verbesserungen erreichen. Wenn man so vom Interface-Gedanken her anguckt, ist immer die Frage, okay, wo habe ich die höchste Information Density? Und sie tippen und klicken auf dem Screen hat eine relativ geringe Informationsbandbreite, die ich über dieses Interface übertragen kann, wenn man so technischer drauf guckt. Sprechen ist dann tatsächlich wieder quasi schneller. Was aber eine Komponente ist, die wieder eine langsamere Density hat, ist, wenn ich Informationen aufnehmen möchte. Und da wird aus meiner Sicht kein Weg drumherum führen, auch visuelles Feedback zu bekommen. Also klassisch quasi gute UI auf einem mobilen Screen, die wirklich auch dabei zu haben, weil die Informationsdensity, die ich auf einem Screen setzen kann und mir angucken kann, ist halt wieder viel, viel höher, als wenn ich ein Audio-Feedback bekommen würde. Und da muss man halt dann immer gucken, okay, wir haben eine Branche, da sind Expertennutzer, da kann ein Tool für sie sehr mächtig und auch für sie eine große Breite an Funktionen haben, auch aus Spracherkennungssicht. Und damit kann ich eben dieses Tool so gestalten, dass es wirklich effizient ist und für die Anwender die richtigen Arbeitsprozesse unterstützt und mich auf das Interface konzentrieren, das dann die größte Informationsdichte hat.
Jetzt hast du gerade über gute Oberflächen gesprochen. Grundsätzlich ist die Gesundheitsbranche mit den Legacy-Systemen ja nicht unbedingt dafür bekannt, die großartige UI zu haben. Setzt ihr darauf, die Informationen, die über die Sprachdoku erhoben werden, in die Bestandssysteme zu übertragen, oder habt ihr eine eigene alternative UI? Und was sind deine Gedanken dazu in der Zukunft?
Ja, also bei uns der Kernansatz ist schon immer, wir integrieren mit den bestehenden Basissystemen. Das ist auch ganz wichtig für die Organisationen, weil ganz transparent gesagt, also so toll ich als ein Pflegeheimbetreiber, Geschäftsführer oder auch als ein Klinikbetreiber ein Spracherkennungssystem finde, ich werde nicht kurzfristig mein KISS-System oder mein komplettes Pflegedokumentationssystem dafür austauschen. Sondern quasi Spracherkennung ist ein zusätzliches Eingabemedium und wir quasi integrieren dann da rein. Ich habe das dann als mobile Anwendung und das ist schon dann oft auch die eigene Oberfläche und eigene UI von uns. Die habe ich dann auf dem Endgerät, aber ich bette immer in ein bestehendes Basissystem ein, um halt auch diese Umstellung für die Träger einfach zu machen.
Und mit Voice, was ist so euer Zukunftsausblick? Wohin wollt ihr euch eigentlich weiterentwickeln?
Ja, wir denken da über so drei verschiedene Säulen der Weiterentwicklung bei uns nach. Der eine Teil ist die wirklich in der Funktionstiefe. Und was wir jetzt heute inzwischen gemeistert haben, ist Daten erheben. Das heißt, ich habe einen Patienten Pflegekraftgespräch oder ich spreche als Pflegekraft direkt ein. Voice ist unfassbar gut darin, daraus direkt pflegerische Informationen rauszuziehen, die richtig zu strukturieren und an der Stelle abzulegen, wo man sie braucht. Was jetzt gerade noch mit dazu kommt, ist, dass ich immer mehr auch auf fachlicher Ebene Guidance und Unterstützung mit zur Verfügung stellen kann. Dass ich darauf Hinweise bekomme, okay, hier sollte beispielsweise ein Sturzdokumentationseintrag auch mit erstellt werden oder auf zum Beispiel Schmerzdokumentation, Vitalwerte, die überhalb der Grenzwerte sind, dass ich da einfach hingewiesen werde und dann pflegerische Unterstützung bekomme. Das ist so ein Aspekt, an dem wir gerade relativ intensiv arbeiten. Und dann ist so die zweite Säule natürlich auch die Anwendungsbereiche. Heute ist das im Einsatz bei der Eingliederungshilfe, bei der ambulanten Pflege, aber auch im stationären Bereich sehr, sehr weit verbreitet. Und was jetzt neu mit dazukommen, sind natürlich pflegerische Anwendungen im Bereich im Klinikum. Wir haben aber auch Branchen, die da komplett drüber hinaus sind. Also beispielsweise beim TÜV im Einsatz für Kfz-Hauptuntersuchungen, wo fast 30% aller Hauptuntersuchungen auf deutschen Straßen mit unserer Sprachtechnologie durchgeführt werden. Und das ist natürlich so eine für die langfristige Vision bei uns. Ja, es klappt unfassbar gut im Gesundheitswesen und das ist für uns auch gerade der Fokus. Aber wir wissen auch, wie können wir Anwendungsbereiche da komplett fernab von mit unterstützen und mit begleiten.
Sehr, sehr spannend. Und eine Frage, die ich mir immer gestellt habe, glaubst du, wenn wir jetzt mal im Gesundheitsbereich bleiben, dass es spezialisierte Scribes gibt für Pflege, für sozusagen die Medical-Themen? Oder glaubst du, dass sich bei Leistungserbringern eher eine sozusagen große übergreifende Sprachlösung irgendwann hinausbildet?
Ja, das wird also aus meiner Sicht eher darauf hinauslaufen, dass es die arbeitsprozessspezifische Scribes und da dann jeweilige Market Leaders gibt. Worauf wir uns speziell konzentrieren, ist die pflegerische Doku im Vergleich zu gegenüber die ärztliche Dokumentation. Der Grund, warum wir uns auf eins konzentrieren, ist, dass nicht die ärztliche Dokumentation, gibt es da mit quasi Nuance und Co. schon etablierte Systeme, die das ganz ordentlich auch machen können. Aber auf der anderen Seite ist der Arbeitsprozess von der Pflegekraft komplett anders. Als Arzt muss ich einen zweiseitigen Arztbrief diktieren und ich möchte den in Word am Ende haben. Und als Pflegekraft möchte ich hunderte kleine Doku-Einträge erstellen, die dann verknüpft sind mit den pflegerischen Maßnahmen. Und das ist so bei einem typischen Patienten, einfach durchschnittlich mal in der Auswertung gemessen, hat man über 290 individuelle pflegerische Maßnahmen, die getätigt wurden und die dann strukturiert dokumentiert wurden, wo Abweichungen zu dokumentiert werden mussten, wo Zusätze wie Vitalwerte, Schmerzdokumentation, Medikationsgabe mit dran verknüpft werden. Und das ist einfach ein komplett anderer Arbeitsprozess als zwei Seiten Text runterdiktieren. Und deswegen sagen wir, okay, Voice ist wirklich der Marktführer für pflegerische Doku. Und hier, natürlich kann man auch mal gucken, ob es dann später da Ausweitungen in andere Themenfelder gibt. Aber heute kompletter Fokus auf die Pflege. Und ich glaube, da wird sich auch in den verschiedenen Märkten diese Trennung schon aufteilen, weil es ganz schwierig ist, diese komplett unterschiedlichen Prozesse beide richtig gut abzubilden.
Und das bringt uns ja eigentlich auch wieder zu dem Punkt vom Anfang, dass um den Wert beim Kunden wirklich zu anlocken, eben genau dieser Prozess-Change irgendwie auch im Vordergrund steht und die Komplexität einfach dann auch entsprechend explodiert, wenn man versucht, das über verschiedene Prozessbereiche abzubilden, gell?
Ja, und das ist auch so einer der Faktoren, weshalb natürlich es heute schon relativ weit verbreitet ist, dass ich ärztliche Dokumentation am PC in meinem Arztzimmer über ein Mikrofon einspreche, weil da natürlich keine Prozessänderung mit einherkommt. Also ich habe eben die Möglichkeit, das, was ich vorher getippt habe, sitze ich im gleichen Zimmer auf dem gleichen Stuhl vor dem gleichen Screen und ich spreche es jetzt ein. Und das Schöne ist, bei der Pflege, die hat ja eben primär die Herausforderung, dass ich im Stationszimmer eben so weit weg bin von meinem Patienten. Ja. Das ist ja ein Setting, das in der ärztlichen Dokumentation anders ist. Ja.
Und dann habe ich natürlich in Deutschland noch das obligatorische Regulatorik-Thema. Mhm. Merkt ihr mit dem, was ihr macht, dass euch AI Act, MDR, also Medizinproduktregulierung etc. irgendwie einschränken, langsamer machen oder problematisch werden? Oder habt ihr das Gefühl, das ist eigentlich gut möglich, ohne sich davon aufhalten zu lassen?
Ja, also bisher ist das kein größeres Problem. Die Voice muss nicht als Medizinprodukt zertifiziert werden. Auch mit dem AI Act haben wir wir mussten den einmal ordentlich evaluieren und auch auf Datenschutzsichtweise von uns nochmal beleuchten, um dann auch die Kunden vernünftig abzuholen. Was bedeutet das für die Kunden an der Stelle? Aber im Moment so auf operativer Ebene schränkt uns das im Moment gar nicht ein. Wie ist denn das für euch bei Recare?
Also ich würde sagen ähnlich, ja. Mhm. Wir sind in einer Situation, wo wir alles einmal vorab prüfen natürlich, wenn wir neue Produkte entwickeln oder ähnliches. Und im Krankenhaus hatten wir jetzt schon ein paar Mal die Situation, dass man sich produktmäßig durchaus Gedanken machen musste, wo genau ziehen wir die Linie, damit es eben ein administrativer Use Case bleibt und nicht in den medizinischen MDR-Bereich reinfällt. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht dann auch so die praktische Einschränkung, die man doch hat, nicht jetzt in unserer Rolle, aber ich sag mal global, systemisch gesehen. Wenn man in den Medical Device Bereich reinkommen würde, dann wären die Konsequenzen schon unangenehmer.
Ja.
Ja, weshalb wir, glaube ich, in der Branche gerade auch sehen, dass sich eben diese eher administrativen Dokumentationsautomatisierung etc. Anwendungsfälle in diesen Bereichen deutlich, deutlich schneller durchsetzen.
Ja. Aber es ist auch oft so eine feine Gratwanderung, quasi ab wann man dann quasi in die Gefahr rutscht, eine Medizinproduktzertifizierung zu benötigen. Und aus meiner Sicht ein bisschen es gibt schon so viele Use Cases, wo man gute Unterstützung leisten könnte, aber dann ist Auslegungssache ist, ob das nachher noch ein administrativer Use Case ist oder ob das eine Zertifizierung braucht. Und da muss man einfach wie als Hersteller super vorsichtig sein. Und das schränkt also jetzt mit den weiteren Möglichkeiten, die einfach die KI-Systeme heute geben, wird es immer mehr Bereiche geben, wo das eben auch eine starke Einschränkung ist.
Absolut. Ich glaube, auch wenn man sich anschaut, wie das mit dem Intended Use funktioniert, zum Schluss finde ich es, glaube ich, gut, dass der Gesetzgeber uns ja die Möglichkeit lässt, erstmal vorzupreschen und etwas zu machen, ohne, wie wir es ja leider sonst so oft in verschiedenen Bereichen haben, vorab eine Genehmigung einzuholen oder ähnliches. Aber man trägt eben auch genau das Risiko mit sich rum, gell? Wenn es dann doch mal irgendwie vor Gericht gehen sollte, kann sich herausstellen, die Argumentation war gut, aber das Gericht sieht es einfach anders und das ist ein Medical Device. Ich glaube, wenn man philosophisch drüber nachdenkt, wir sind uns ja alle einig, wenn es jetzt wirklich um etwas in der Behandlung geht, wo es im Zweifelsfall um Leben oder Tod geht, ne, dann ist es auch absolut richtig, dass da ein hoher Grad an Diligence vorhanden ist und also sehr genau darauf geachtet wird, ist das alles stabil, macht das Sinn und entsprechende Sicherheitsstufen drin sind. Aber wie du gesagt hast, viele Use Cases, die sind so an der Grenze, haben, glaube ich, ein sehr überschaubares Risikopotenzial, hätten aber einen tollen Benefit. Und die sind aber dadurch auf jeden Fall auch erstmal aufgeschoben. Ja, das ist schon so.
Was war für euch so die Erfahrung auch jetzt aus der Einführung bei über 900 Kliniken, dass der auch eine starke Menge an Organisationen, die ihr in den Prozessumstellungen begleiten musstet. Was waren da so Learnings, die ihr mal rausziehen konntet?
Ja, also ich sage immer, einer der Gründe, warum wir mit ReCare erfolgreich so schnell in so viele Kliniken skalieren konnten, was im Krankenhausbereich ja eher untypisch ist, hängt auf jeden Fall auch mit der Struktur unserer Nutzergruppe zusammen. Unsere Anwenderinnen und Anwender heute sind Sozialdienste primär, manchmal auch andere Gruppen, aber ich sag mal 80% sind im Sozialdienst tätig und damit haben wir eine Nutzer- und Nutzerinnengruppe, die ich sag ein bisschen isolierter von diesen komplizierten klinischen Kernprozessen ist. Also du kennst es ja selber, wenn man mit Pflege oder Ärzteschaft zu tun hat, dann hat man hunderte von Nutzerinnen und Nutzern, selbst bei kleineren Häusern, die rotieren in Schichten, die haben im Zweifelsfall keine eigenen PCs, müssen sich immer ein- und ausloggen, wenn sie mal am Stations-PC irgendwas machen, User-Management-Komplex. Sozialdienste sind ein bisschen isolierter, auch von der IT-Landschaft und deswegen war es aus Change-Management-Sicht ein ganz dankbarer Ansatz, eine Nutzergruppe zu haben, die man separat schulen kann, relativ isoliert, die nicht in Schichten rotiert, die eigene PCs haben, mehr in einem Office-Setting.
Ja.
Und das war für uns, glaube ich, ein ganz, also auf jeden Fall ein Enabler. Nichtsdestotrotz, Prozesse und Verhalten müssen geändert werden. Und ähnlich wie du es eigentlich gesagt hast, ich glaube, Customer Success Teams sind da ein ganz großer Hebel, weil es nicht nur um das Onboarding geht, unser Kernprodukt ist ja im Prinzip auch traditionelle SaaS, sondern da auch viel in der Begleitung der Nutzerinnen und Nutzer, um einfach mit dem Produkt erfolgreich zu werden über die Zeit und auch entsprechendes Feedback natürlich zu sammeln.
Max, jetzt habt ihr mit ReCare also eines der erfolgreichsten Startups im Gesundheitswesen aufgebaut. Wenn du zurückguckst, was würdest du deinem früheren Selbst gerne an quasi Learnings und auch Erfahrungen jetzt aus den letzten Jahren mitgeben?
Ich glaube, wenn ich es einmal runterdampfen würde, dann wäre es wahrscheinlich einfach erstmal machen.
Mhm.
Ja, Entschuldigung kann man auch später sagen. Gerade im Gesundheitswesen gibt es viele Grenzen, implizite als auch sehr explizite. Und wenn man nicht den Mut hat, die manchmal auch vielleicht bewusst zu überschreiten und bestimmte Sachen einfach mal auszuprobieren, ja, mit innovativen Trägern, die da auch Lust drauf haben, dann kostet das Ganze sehr, sehr viel Zeit. Und ich glaube, wenn man auch allein schon rein mathematisch drüber nachdenkt, das größte Hindernis, um schnell Veränderungen zu bringen, ist eigentlich der Sales-Cycle in diesem Bereich. Mhm. Wenn man 2 Jahre Sales-Cycle bei einem Krankenhaus hat, dann braucht es zwangsläufig eine sehr, sehr, sehr lange Zeit, bis man eine hohe Marktpenetration hat, mhm, und damit auch den Wert vom Produkt in den Markt reinbekommt. Und ich glaube, deswegen ein Kernhebel ist herauszufinden, wie kriege ich den in dieser Branche traditionell sehr langen Sales Cycle möglichst klein, mhm, damit ich den Wert vom Produkt auch schnell, mhm, in den Markt reinkriege. Aber ich würde die Frage, ja, gerne auch einmal genauso an dich zurückstellen, Fabio. Was ist so eigentlich dein Kernlearning aus der Voice-Zeit bisher?
Ja, also für uns ist nachher ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, dass man richtig eng mit den Usern zusammen im Austausch bleibt. Und wir drei sind ja quasi alles drei technische Gründer, haben alle Informatik studiert. Und das war gerade so in der Anfangsphase, wo eine Sache, wo man sich gerne versteckt hat und gesagt hat, naja, okay, lass uns doch dieses eine Feature nochmal besser bauen. Oder die Leute nutzen die App nicht so, wie wir es vorher hatten, lass uns doch hier was an der Anwendung ändern. Und der richtige Weg ist dann am Ende meist gewesen, naja, aus dem Büro raus ins Pflegeheim reinfahren, dort mal 2-3 Tage mit den Leuten wie vor Ort verbringen und wirklich da eng in den Austausch gehen. Und das ist eine Sache, die bei uns der Co-Founder Marcel richtig gut gemacht hat und auch so als Kultur inzwischen bei uns in der Organisation etabliert hat, dass egal in welcher Rolle ich im Team bin, ob ich jetzt im Engineering oder auch im Vertrieb auf Kunden-Customer-Success-Seite bin, dass ich wirkliche Zeit auch im Pflegeheim verbringe, da mal mitlauf, genau verstehe, wie ist so der Alltag von der Pflegekraft, was gibt's für Herausforderungen für die Pflegenden, aber auch für die zukünftigen Pflegenden und wie da wirklich dieses tiefe Verständnis von der Nutzergruppe zu erreichen. Und das würde ich, wenn man rückblicken nochmal sagt, einfach mehr Zeit, die mit den Füßen im Pflegeheim auch von Anfang an verbringen, weil dann lernt man viel schneller Sachen.
Ich glaube, was du da ansprichst, ist eigentlich auch der Grund, warum wir so verhältnismäßig wenig im Vergleich zu anderen Branchen digitale Innovation in diesem Sektor sehen, weil das Ganze so abgeschottet ist, ja, wenn man nicht wirklich die Bereitschaft hat, da tief reinzugehen, dann versteht man die Probleme, mhm, gar nicht, die es prozessual gibt. Das ist uns eigentlich über die Zeit auch bei den Kliniken aufgefallen. Es ist super schwer für Tech-Talent von außerhalb zu durchdringen, was für Probleme gibt es eigentlich zu lösen, was sind die Ansätze und diese schnellen Iterationen, die das ja sonst auszeichnet, Software-Building, in der Praxis durchzuführen.
Ja, oft ist es ja so quasi, dass man diesen Grundsatz quasi eat your own dog food hat in einem Startup. Das heißt, wenn du ein Produkt baust, dann ist es am besten, wenn du auch selber dieses Produkt mitnutzt.
Ja.
Weil dann quasi bist du effektiv dein erster User und für dich selber eine Sache bauen ist richtig einfach, weil du weißt ja, was du willst. Und in den Branchen, wie jetzt im Gesundheitssektor, gibt es einfach relativ wenig quasi Überschneidung zwischen den Leuten, die genau wissen, wie läuft's da eigentlich ab, was sind die Herausforderungen und die in Anführungszeichen ein Anwender sein könnten von dem System und gleichzeitig ja die Begeisterung, aber auch die quasi teils technisch oder organisatorischen Skills und Motivation daran haben, da draußen ein großes Unternehmen zu bauen. Und das ist eine Herausforderung, die in ganz vielen Branchen besteht, aber für die Leute, die es dann nachher, die diesen Weg auf sich nehmen und sagen, okay, ich fuchs mich entweder als Fachexperte richtig tief in die technische Ebene rein, wie ich das Produkt bauen könnte, oder als Techie fuchse ich mich richtig tief rein, was fachlich als Produkt gebraucht wird. Weil es da so wenig Leute gibt, die diese beiden Richtungen machen wollen oder machen können, hast du nachher auch in dem Markt relativ wenig Wettbewerb.
Ja.
Und wenn du dich mal richtig gut reingefuchst hast, weißt du halt auch, okay, ich habe hier eine Lösung, die da gibt's viel Hunger für im Markt und ich kann das relativ gut dann auch in die Organisationen mitverbreiten. Das ist eine Sache, die ich echt schade finde, ist, wie viele junge Gründer und Gründerinnen sich dann auf Produktivitäts-Apps, To-Do-Listen oder was auch immer konzentrieren, weil das nachher alles Sachen sind, die können sie selber mit nutzen, da können sie selber Empathie mit dem Nutzer aufbauen und so viele andere Bereiche, die vielleicht ein bisschen weniger sexy als Branche oder Industrie sind, aber da gibt es so wenig Leute, die sich wirklich mit den Problemen auseinandersetzen und die dann die Energie reinbringen, um die Probleme wirklich zu lösen.
100%. Und ja. Mit der Gefahr, dass sich das so ein bisschen klischee-mäßig anhört. Wir haben aber auch gemerkt, wenn man das einmal im Gesundheitswesen geschafft hat und da entsprechend drin ist, dann ist das Schöne für die Leute im Team auch, dass es natürlich eine Arbeit mit sehr viel Purpose ist. Ich weiß noch, ich habe vor Recare ja bei Delivery Hero gearbeitet. Super spannende Growth-Story. Ich würde es niemals missen wollen und großartige Company. Aber zum Schluss hatte ich für mich irgendwie schon nach 2 Wochen so eine gewisse Purpose-Frage, was ich hier eigentlich mache. Auch wenn ich es als User liebe, das Produkt.
Ja.
Ja, zum Schluss hilft man irgendwie Leuten, die paar hundert Meter zum Restaurant nicht mehr selber laufen zu müssen. Also hat irgendwie auch viele sozusagen Probleme, ja, mit dem Wert, der dahinter steckt, aus meiner Sicht. Und man hat es, ja, ist einfach sehr limitiert irgendwie in dem Value.
Und im Gesundheitssektor weiß man immer, wofür man morgens aufsteht.
Ganz
das ist
genau,
richtig
ja,
geil.
Ja, 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 ganz ja. Genau. Und wir merken auch wirklich, dass das ganz, ganz starkes Talent sozusagen anzieht, weil die Leute auch wirklich nach dieser Dimension in ihrer Arbeit suchen, was ich eigentlich total schön finde.
Ja. Das merken wir auch bei uns, also dass wir sehr senior Leute auch bekommen, die lange in anderen Branchen gearbeitet haben und dann diesen Ruf, hey, ich möchte hier wirklich eine Arbeitsstelle und auch einen Bereich, in dem ich unterwegs bin, wo ich sehr tiefen Purpose habe und wo ich auch jeden Tag spüre, okay, meine Arbeit, sie verbessert das Leben von extrem vielen Patienten. Würdest du nochmal im Gesundheitssektor gründen, wenn du zurückgehst?
Das ist eine Frage, die ich mir schon oft gestellt habe. Um ehrlich zu sein, ich bin mir nicht sicher, ja, weil auf der einen Seite hat es diesen Purpose und es macht mir auch wahnsinnig Spaß, muss ich sagen. Ich finde es auch cool, dass die Branche, wenn wir jetzt mal erstmal innerhalb von Deutschland bleiben, so einen gewissen familiären Charakter hat. Was irgendwie ironisch ist, weil zum Schluss ist Gesundheit ja ein wahnsinnig großer Bereich, aber in sich dann doch so fragmentiert, dass man irgendwie, wenn man einmal in dieser Blase angekommen ist, dann über die Zeit die Leute doch sehr gut auch persönlich kennenlernt. Und das ist was, das mir wahnsinnig gut gefällt und wo ich mir schon auch vorstellen kann, noch weiter dabei zu bleiben, auch über viele Jahre mit neuen Themen. Gleichzeitig würde es mich, glaube ich, schon auch reizen, mal einen Bereich zu haben, ohne die harten Schmerzpunkte, die einem so viel Resilienz abverlangen. Ja, wenn wir wieder bei Sales Cycle sind, überhaupt Geschwindigkeit, die Themen, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Ich glaube, jetzt bei unserem Produkt haben wir diese ganzen Fragen ganz gut schon mittlerweile geklärt.
Ja.
Aber als wir vor 7, 8 Jahren gestartet waren, da gab es noch viel mehr Grundsatzarbeit zu leisten, überhaupt was Digitalisierung angeht, warum man bestimmte Sachen macht, ewige Diskussion dazu, ob Hyperscaler in der Cloud in Ordnung sind oder ob man das eigentlich überhaupt nicht betreiben könnte. Und manchmal dachte ich mir schon ehrlich auch, es wäre irgendwie auch angenehm, vielleicht eine etwas leichtere Branche zu haben, aber vielleicht macht das zum Schluss auch dann irgendwie den Reiz aus.
Ja, ja, es bleibt immer spannend.
Ja.
Ihr habt ja jetzt auch eine quasi komplett neue Produktfamilie gelauncht auf dem AI Summit. Wenn du dir diese neue Familie anguckst, was ist da der Bereich, der dich besonders excited macht?
Ja. Also, ich muss sagen, ich mag tatsächlich, und das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier sitzt, ja, dass unser Joint Venture sozusagen, Recare Voice, Powered by Voice, sehr, weil ich wirklich glaube, dass diese Sprachdokumentation ist so ein No-Brainer-Anwendungsfall, dass ich glaube, es wird binnen weniger Jahre eigentlich niemanden geben, der das nicht so macht. Mhm. Weil wenn man das einmal umsetzt und merkt, wie sich das anfühlt,
ja,
da können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, über sozusagen diesen Magie-Level und ab wann der erreicht wird, ist das, glaube ich, ein absoluter No-Brainer. Was mich aber auch sehr fasziniert, ist der Ansatz, den wir mit Recad Docs verfolgen, nämlich das Ganze dann auch noch mit klinischer Dokumentation zu verbinden und eigentlich die Krankenhäuser auf eine Roadmap zu bringen, wirklich 100% aller administrativen Formulare und Anträge zu automatisieren oder vorzugenerieren. Ne, dieser menschliche Check, zum Schluss, jeder muss dafür gerade stehen, was er da reinschreibt oder sie. Deswegen, das wird nie empfallen, da bin ich auch bei dir. Das fasziniert mich schon sehr, weil es auch gerade erst enabled wird durch die Möglichkeit, diese Dokumentation, die oft nur als unstrukturiertes PDF irgendwie vorliegt oder sagen wir, zumindest zugreifbar wird, weil einfach die Legacy-KISS-Systeme keine strukturierten KISS-Schnittstellen dafür bereitstellen. Und dieser gesamte Flow dann aus den PDFs, die Daten zu extrahieren, das aufzubereiten, zu pre-processen und daraus dann wieder die ganzen anderen Dokumente zu machen, das hat schon auch was sehr Magisches, was, glaube ich, Potenzial hat, wirklich sehr viel Mehrwert aufzustiften. Und ja, für mich ist es aber wirklich auch wirklich eine Suite an sozusagen Produkten, um diesen ganzen Entlassmanagement, Entlassbereich ganz neu zu definieren. Und das macht für mich auch gerade tatsächlich den großen Reiz aus. Macht sehr viel Spaß, mit dieser neuen Technologie zu arbeiten, ja, weil die auch einfach so viel Potenzial hat und man echt das Gefühl hat, man ist irgendwie am Puls der Zeit. Aber das kennst du ja sicherlich genauso.
Ja. Damit einher kommt ja dann auch relativ viel Prozessumstellung, auch für Bestandskunden. Ne? Das ist eine Sache, die, wie sie offen gestanden, bei uns heute auch noch eine große Herausforderung ist. Wenn wir einmal einen Funktionsstand released haben, auch dann in einem Träger die Mitarbeitenden auf die jeweilige Version, wenn es neu eingeführt wurde, geschult wurden, ne? Und dann, sagen wir mal, 2-3 Monate später oder auch ein halbes Jahr später, kommt eine neue Funktion, ein neues Paradigma mit dazu. Wie stelle ich jetzt Mitarbeitenden, die eigentlich schon in dem Tool geschult worden sind, die eigentlich schon seit Monaten damit arbeiten und jetzt in Anführungszeichen ihren neuen festgefahrenen Prozess haben mit aber dem quasi digitalen Tool, wie kriege ich die dazu begeistert und auch informiert darüber, hey, es gibt hier neue Funktionen, neue Möglichkeiten. Schaut euch die mal wirklich in der Praxis an und arbeitet damit.
Ich glaube, es bleibt immer herausfordernd, tatsächlich. Wir haben ganz gute Erfahrungen mit Product Tours gemacht und auch Videos. Zum Schluss irgendwie muss man es ja versuchen, skalierbar hinzukriegen. Allerdings sind es primär auch Feature, die jetzt keinen signifikanten Prozess-Change mit sich bringen, sondern eher neue Anwendungsfälle für Nutzerinnen und Nutzer aus einem bestehenden Prozess ermöglichen. Ich glaube, zum Schluss muss man überlegen, wenn man einen wirklich signifikanten Change hat, ob das dann nicht eigentlich auch wieder neuer Upsell mit einer neuen Schulungskomponente sein muss, einfach um auch den Träger so abzuholen, dass er den Wert daraus richtig ziehen kann. Weil mit Prozess-Change, eigentlich kommen wir da auch wieder schön auf den Anfang zurück, wird ja der Wert sozusagen enabled. Und wenn mehr Wert enabled wird, rechtfertigt das, glaube ich, auch nochmal den Prozess zu durchlaufen. Fabio, dann ganz herzlichen Dank, dass du bei mir warst. Ich habe eine super gute Zeit mit dir gehabt, war ein sehr spannender Austausch. Hast du zum Abschluss noch eine Sache, die du unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben willst? Ausblick, Empfehlung für sozusagen die Arbeit im Gesundheitswesen?
Ja, also was ich wirklich allen empfehlen kann, ist, sich, auch wenn man nicht so viele Kontaktpunkte hat mit dem Gesundheitswesen, das mal genau anzugucken, sich genau auch die Herausforderungen und Probleme anzugucken und wer Interesse hat am Gründen, gerne auch mit ein bisschen Naivität in den Gesundheitssektor reingehen, da was ausprobieren, da was Cooles bauen, weil am Ende, wenn man es weit gebracht hat und da auch wirkliche Anwender gefunden hat, ist es eine unfassbar dankbare Branche, auch sehr dankbare Anwender. Und man merkt richtig, okay, ich stehe hier morgens früh auf und arbeite abends lang, aber ich habe hier richtig was, das ich schaffen und erreichen kann. Und das macht einfach sowohl für mich selbst als Gründer nachher das Leben richtig schön, aber auch nachher für das Team. Und würde ich jedem empfehlen. Gesundheitssektor sieht vielleicht ein bisschen abschreckend aus auf den ersten Blick, aber lieber was Cooles für Pflegekräfte, Ärzte und gesundheitliches Personal arbeiten, als jetzt nochmal ein neues Projektmanagement-Werkzeug.
Fabio, das sind doch schöne Worte zum Abschluss. Dann ganz lieben Dank, dass du hier warst und für dich erstmal noch alles Gute.
Vielen Dank dir, Max, für die Einladung.
Sehr gern.
Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald.